Grüße
Ihnen auch. Danke, Gott segne dich. Guten Abend, Freunde. Ihr mögt euch setzen.
Es ist ein Vorrecht
für mich, heute Abend hier zu sein in Sturgis, Michigan. Ich habe mich danach gesehen, hierher zu kommen seit einiger Zeit, um eine kurze Zeit der Gemeinschaft mit meinem guten Freund und Bruder Jackson zu haben. Es ist eine Überraschung für uns beide, nehme ich an, dass wir es geschafft haben, hierher zu kommen. Es wurde mir, habe es vor langer Zeit versprochen, aber wir hatten... Wir werden die Gelegenheit haben, eine Werbung zu machen, um Ihnen zu sagen, dass wir eine Versammlung haben für 10 Tage. Und dann sah ich, dass mein Plan so gedrängt war und ich musste hierher laufen für einen Abend oder zwei, um ein bisschen Gemeinschaft mit Bruder Jackson. Ich bin froh, hier zu sein. Es sieht so aus, als ob das Wetter uns eine Weile weghalten will. Aber der Herr kam zu unserer Hilfe und hat den Schnee schmelzen lassen auf der Autobahn. So kamen wir heute her. Und wir vertrauen Gott, dass wir eine gute Zeit der Gemeinschaft haben. Hier mit der kleinen Gemeinde. Als ich ihn anrief, sagte ich, Bruder Jackson, oder er rief mich an und er sprach darüber, er sagte, nun, wir werden in unserer Gemeinde haben, es ist nur eine kleine Gemeinde. Ich sagte, es ist egal, wie klein sie ist, nur wenn wir Gemeinschaft haben können, dann ist es, und danach verlangen wir, und das ist, was alle Christen mögen, nichts kann den Platz der wahren Gemeinschaft miteinander einnehmen, es ist etwas damit, was so real ist, und wir gehen hier durch den kleinen Schatten, durch den wir gehen, auf diese Reise auf der Erde. Und wenn wir auf der anderen Seite ankommen, dann werden wir ewige Gemeinschaft haben. Und dieser kleine Typ, den wir Zeichen wir haben, es vergeht in die Ewigkeit hinein, wenn Zeit und Ewigkeit zu sich verbinden. Dies ist meine erste, wirklich erste Versammlung nach dem Anfang des Jahres, oder dass ich mit jemandem begegne, um eine Zeit der Gemeinschaft zu haben. Wir nennen es nicht eine Versammlung, ich meine eine Versammlung, eine Kampagne, ein Feldzug. Ich habe mich hierher geeilt, denn die Reiseroute war schon aufgefüllt. Und Mr. Moore rief mich an und sagte, dass ich Pläne habe bis Juni. Und dann werde ich vielleicht erst nach Hause kommen im September und vielleicht 4 Nächte haben. Und 4 Nächte haben, wo ich frei bin von dieser Reiseroute. Und dann gehen wir von hier nach Owensboro, Kentucky, und von dort nach New Orleans, Louisiana, dann nach Minneapolis, Minnesota, dann nach Shreveport, und dann von dort nach Houston, dann nach Phoenix und von Phoenix nach Old Mexico, hinunter in die große Arena in Old Mexico. Dann gehen wir nach Anchorage, Alaska, und von dort werden wir vielleicht ein großes Zelt haben irgendwo im Süden. Und wir wollen ein Zelt haben, ein großes Zelt, das 12.000 Menschen fest. Und ich möchte 4 oder 6 Wochen in einer Versammlung bleiben und sie länger machen, als wir sie sonst haben. Nun, deshalb haben wir unsere amerikanischen Versammlungen. Es war eine große Sache, zu reisen in diesem alten Globus und Gemeinschaft mit Gottes Kindern überall zu haben. Und ich fand heraus, ob sie Schweden, Norweger, Deutsche, Afrikaner, wo immer sie sind alle dasselbe, wenn sie zu Christus kommen. Es macht jeden gleich. Es macht alle gleich. Es gibt keinen Unterschied in Menschen. Ich mag vielleicht nicht Ihre Sprache sprechen, aber etwas ist mit Ihnen. Ihr könnt sagen, es ist ein Bruder. Und das ist der wahrhaftige Teil davon nach allem. Und hier in diesem großen Staat Michigan, ich glaube, es ist das zweite Mal, dass ich hier gewesen bin. Ich war in Benton, Entschuldigung. Das ist dort, wo sie die Cornflakes und diese Dinge machen. Oh ja, in Battle Creek, das ist es. Und wir hatten dort eine feine Versammlung mit den Brüdern. Nun, und ich musste die Versammlung in der Hitze der Versammlung enden, war aufgrund einer Vision, die mich zu einer anderen Stadt sandte. Und ich habe immer gedacht, ich sollte zurückgehen und die Versammlung zu Ende bringen. Und dass der Herr mich eines Tages wieder nach Battle Creek gehen lassen würde und die Versammlung zu beenden. Wir hatten eine Heilungsversammlung, eine wunderbare Zeit. Aber ich saß dort an einem kleinen See und betete. Und ich hörte, dass etwas geschieht. Ich dachte, es wäre am See. Aber er rief mich zu einem anderen Ort und ich musste sofort gehen. Und er wirkt in wunderbarer Weise. Und erstaunlicherweise, um seine Wunder durchzuführen, nicht wahr? Er ist sicherlich wunderbar. Heute Abend sind wir dankbar für Brother Jackson, dass er diese Versammlung unterstützt. Ich nehme an, vielleicht die Mitglieder seiner Gemeinde. Und wir sind dankbar, dass wir zusammenkommen können in diesem Schulauditorium. Wir sind dankbar für die Schule, die uns diesen Halle hier gab, für die Versammlung. Der Herr segne die Schule und segne Bruder Jackson, alle eure Mitglieder und die Menschen, die hier heute Abend sind. Und möge jeden Abend, heute Abend, morgen Abend und Sonntagnachmittag, sich beweisen von einer großen geistigen Ausgießung seiner Segnung für euch. Wir stellen keine Konfession dar. Wir kommen hier als Diener des Herrn Jesus, versuchen ihm zu dienen und das Beste zu tun für sein Volk und mit seinem Volk, während wir hier auf dieser Reise sind. Und ich dachte auf dem Weg hierher, Bruder Collins dort, ein Methodistenprediger, der mit uns ist, und auch Bruder Bieler, ich glaube, er hielt eine Versammlung hier vor einiger Zeit. Bruder Bieler tat es in der Gemeinde von Bruder Jackson. Und Bruder Woods und Schwester Woods, wenn die Hauptfeldzüge sind, vertreten sie uns, und wir sprachen: Nun, ich weiß, Michigan ist ein schöner Staat, es gibt eine Menge grüner Bäume und Seen und so weiter. Und ich als Angler und Jäger, ich fühle mich hier direkt zu Hause hier in Michigan von Anfang an, und ich schätze diese Gelegenheit. Nun, für mich, das Lesen und das Nachsinnen über das Wort Gottes ist die Hauptsache in meinen Versammlungen. Nun, ich hatte nicht Zeit heute Abend und habe ein bisschen ausgeruht. Ein Bruder sagte mir, dort waren Frauen, junge Frauen, die hier das Akkordeon spielten und singen. Und vielleicht morgen Abend kann ich die Zeit haben, etwas davon zu hören. Seht ihr, ich liebe Singen, ihr nicht auch? Es ist etwas mit Singen. Ich konnte niemals singen, aber ich habe oft den Menschen gesagt, wenn die Reise auf dieser Erde vorüber ist und wir alle zur Herrlichkeit kommen und ihr hört jemand, der ganz hinten dort hinter dem Baum des Lebens steht, dort auf der anderen Seite und eine kleine Hütte hat und dort singt, nichts zwischen mir, meiner Seele und dem Erlöser. Oder erstaunliche Gnade wäre besser, dann könnt ihr sagen, ja, der Bruder Branham hat schlussendlich auch geschafft und er ist dort und er hat eine gute Zeit. Ich glaube, der Herr wird mir eine Stimme geben, dass ich singen kann auf der anderen Seite. Und es ist erstaunliche Gnade, die mich rettete, die uns alle rettete, nicht wahr? Durch die erstaunliche Gnade unseres Herrn Jesus wurden wir gerettet. Und deshalb, ich konnte niemals hier singen. Und ich glaube, wenn ich auf die andere Seite komme, dann lässt er mich singen. Das wirklich einmal gut singen. Und ich sage zu meinen Freunden in der Welt, wenn ihr nach mir Ausschau haltet, ich werde hören, den Engelchor anhören, diese großen Stimmen, Sankeys und die anderen, die dort singen werden, auch zu dieser Zeit. Auf der anderen Seite ist Liebe sicherlich gutes Singen, aber die größte Sache, an der ich mich hier erfreut habe, ist das Nachsinnen über das Wort Gottes. Für mich, es gibt nur eine Sache, die ist fundamental, und eine Sache, die sicher ist, und eine Sache, die unfehlbar ist, und das ist das Wort Gottes. Für mich, alle Christenheit muss sich darauf gründen, auf eine feste Sache, das Wort Gottes. Das ist der Grund. Und deshalb sind wir hier heute, um eine Gemeinschaft, um sein Wort zu haben und über Gott nachzusinnen. Nun, hier in unserer Nation, viele Male, wir haben Psychologie und so weiter und wir gehen dadurch unsere Konfessionen, aber dort auf dem Schlachtfeld, in der Hitze des Kampfes, da gibt es zwei Dinge: Bist du ein Christ oder bist du es nicht? In den Ländern, wo ihr seht, ich habe hier vor einiger Zeit, ich hatte meine größte Versammlung, 500.000 Menschen in Bombay, India, ich hatte 500.000 Menschen in einer Versammlung, und dort an einem Nachmittag haben sie mich unterhalten mit 17 verschiedenen Religionen und jede von ihnen verleugnet das Christentum, und ihr könnt euch vorstellen, wie willkommen ich dort war. Aber an dem Abend kam unser kostbarer Jesus auf den Plan. Ich sage euch, es zeigte, wer Gott war und wer nicht Gott war. Seht ihr, als die große Herausforderung kam, wir brauchen uns nicht des Christentums schämen, wir brauchen uns nicht schämen oder Angst zu haben von irgendetwas in Gottes Wort. Alles ist die Wahrheit, und Gott hat uns die Verheißung gegeben in seinem ewigen Wort, und habt keine Angst, ihm zu vertrauen, denn ich bin jetzt 46 Jahre alt und und ich habe es niemals gesehen oder jemals, dass ich Angst hatte, meine Seele an irgendeinen Satz des Wortes Gottes festzumachen, denn es ist die Wahrheit. Nun, bevor wir dieses Buch öffnen, lasst uns zu dem Autor des Buches sprechen, während wir die Häupter beugen für einen Moment, bitte. Unser teurer und geliebter Vater, wir kommen demütig zu dir heute Abend im Namen des Herrn Jesus, deines geliebten Kindes. Wir danken dir von der Tiefe unserer Herzen, dass du ihn auf diese Erde gesandt hast, um an unserer Stelle zu sterben und unsere Sünden wegzunehmen und uns diese wunderbare Gemeinschaft miteinander zu geben, während das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, uns von aller Sünde reinigt. Und wir beten, teurer himmlischer Vater, dass du uns heute Abend hier begegnen wirst und uns zusammen segnen wirst, denn das ist unsere Anstrengung, zusammenzukommen und diese Zeit mit dir zu haben. Wir bitten dich, dass du so gnädig bist, um die Ungeretteten zu retten und diese, die von Gott zurückgefallen sind, mögen sie zu dir nach Hause zurückkommen, demütig und ihre Fehler bekennen und den Herrn Jesus annehmen und sagen, Vater, sei du mir gnädig, wie der verlorene Sohn, der zum Vater zurückkehrte und der ihm halbwegs die Straße entgegenlief und ihn küsste und ihm einen Ring auf den Finger gab und einen Kleid anzog und er brachte ein fettes Kalb und ein großes Fest wurde gehalten in diesem zerbrochenen Heim, als er zu Gott zurückkam. Wir bitten dich, heile die Kranken und Geplagten und gewähr uns diese Dinge, Vater, während wir dich demütig bitten in Gottes geeignetem Weg. Jesus sagte hier auf Erden zu uns, bitte den Vater um irgendetwas in meinem Namen und ich will es tun. Nun, das ist alles, was wir tun müssen, Herr, ist das zu glauben. Wir wissen, dass wir nicht viel Vertrauen haben auf irdische Dinge, aber dies sind himmlische Dinge. Eine große Segnung uns durch uns gegeben durch den Herrn Jesus, was immer zu bitten, was wir wollen, in seinem Namen. Und es würde erkannt im Himmel, wenn wir, und das, worum wir bitten, wird uns gegeben. Und wir tun dies in Jesu Namen. Amen. Es gibt so viele gute Dinge und Stellen in der Bibel, von denen wir zu lesen beginnen könnten. Eine Person in einer Versammlung ist fast am Ende seines Wissens. Er weiß nicht, wo er beginnen soll, aber heute lasst uns gehen zum Evangelium Johannes. Johannes, ersten Johannes 1 von Vers 6.
And let's make it the 6th and 7th first.
Der 6. und 7. Vers. Und dann sprechen wir heute Abend über dieses Thema. Heute Abend dachte ich, wir sprachen über Gemeinschaft. Ich lese zu dieses Lesen über Gemeinschaft. So wir sagen, hört genau auf das Wort. So wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. So wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Was für eine wunderbare Schriftstelle, die wir hier heute Abend haben in unserer Betrachtung. Und diese Zeit der Gemeinschaft, darum haben wir heute Abend unsere Versammlung. Ich bin Bruder Jackson begegnet, ich kannte ihn nicht so gut, aber seine kleine Gemeinde war treu, jeden Monat, glaube ich, sandten sie von seiner Gemeinde ein kleines Missionsopfer, damit wir nach Übersee gehen können zu den Menschen. Und dahin sehnt sich mein Herz, zu Versammlungen zu kommen, dass die Botschaft zu den Menschen nach Übersee geht. Wisst ihr, zwei Drittel der Menschen dieser Welt heute Abend haben nicht ein einziges Mal den Namen Jesu Christi gehört. Habt ihr das erkannt? Vor ein paar Wochen in einer Stadt in New Albany, Indiana, vielleicht eine Menge von 37.000 oder 38.000 Menschen, fast ein Drittel dieser Stadt war noch nie jemals in einer Gemeinde gewesen in seinem Leben. Denkt darüber nach, ein Drittel der Bevölkerung, das ist nicht Übersee in Afrika, das ist hier in den Vereinigten Staaten. Oh, das ist so eine schreckliche Sache, darüber nachzudenken, wie wir uns abgewandt haben und Dinge unter Betrachtung genommen. Manchmal fragt eine Person, bist du ein Christ? Er sagt, ich bin ein Amerikaner, natürlich bin ich ein Christ. Aber das bedeutet nicht, dass du ein Christ bist. Eine Frau sagte mir einiger Zeit, Mr. Boston sagt, Schwester, bist du eine Christin? Sie sagte, ich brenne, zünde eine Kerze jeden Abend an. Das heißt nicht, dass du ein Christ bist. Nein, bist du ein Christ? Ich gehöre dieser gewissen Kirche an. Das heißt nicht, dass du ein Christ bist. Du bist ein Christ, wenn du wiedergeboren bist, der durch den Geist Gottes, dann wirst du ein Christ. Menschen haben danach verlangt, nach dieser wunderbaren Gemeinschaft. Die Welt heute Abend hungert nach Gemeinschaft. Die Nationen hungern nach Gemeinschaft. Menschen hungern nach Gemeinschaft. Aber wir nehmen es, tun es in der falschen Weise. Nun, heute Abend, nun, was verursacht, dass der Mensch sich nach Gemeinschaft sehnt? Was tut dies in eurem Herzen, dass ihr Sehnsucht nach Gemeinschaft hat? Nun, meine Mutter hat ein altes Sprichwort. Sie sagte, Vögel von gleichem Gefieder sammeln sich. Und so ist die Wahrheit. Die Vögel gleichen Gefieder. Ihr seht nicht Tauben und Raben zusammen. Sie haben keine Gemeinschaft. Ihre Speise ist anders. Sie sind anders geschaffen. Eine Krähe ist ein Aasfresser und eine Taube kann diese Art von Speise nicht essen. Er hat keine Galle, er ist nicht so gemacht. Und die Welt und die Christen können keine Gemeinschaft haben. Etwas ist mit ihnen anders. Ihr könnt es nicht tun. Denn ein Mann, wenn ein Christ werden will, ein wiedergeborener Christ, dann sterben die alten Dinge und alle Dinge werden wiederum neu. Und er wird eine neue Kreatur in Christus Jesus und die alten Dinge gehen hinweg. Die alten Dinge sterben, aber diese große Belastung für einen Menschen, der nach Gemeinschaft verlangt, wir versuchen, die Menschen zusammenzubringen durch die Zeitalter. Viele Ausbildungsprogramme haben versucht, die Menschen zu vereinigen durch Bildung. Und hier in diesem Auditorium stehe ich, dieser lieblichen Schule. Ich würde nicht gegen Ausbildung sprechen, aber die Ausbildung ist nicht der richtige Weg für Gemeinschaft. Ihr könnt die Menschen nicht ausbilden, einander zu lieben. Ihr denkt, ihr könnt es, aber es braucht eine göttliche Ordnung, um das zu tun. Ihr könnt es nicht durch Ausbildung tun. Und wir haben es viele Male versucht, durch die Konfessionen eine Konfession machen. Und jede Konfession baut darauf auf. Die erste war die römisch-katholische Kirche. Im Jahre 300 nach Christus haben sie die römisch-katholische Kirche begonnen. Sie fingen eine Konfession an und sie machten jeden eine Konfession. Aber es funktionierte nicht. Dann kam die Reformation. Martin Luther und es brachte die Lutheraner vor. Sie versuchten es, aber es wirkte nicht. Dann kam Wesley, er versuchte alle zu Methodisten, aber es funktionierte nicht. Dann kam John Smith, um alle zu Baptisten, aber es funktionierte nicht. Dann kam Alexander Campbell, um sie zu Campbell einzumachen. Christen, es funktionierte nicht. Dann kamen die Presbyterianer und bis zu den Pfingsten, Nazarenern, Pilgrim, Heiligkeit, aber es funktioniert nicht. Jede Nation versucht, eine Atombombe jetzt zu bekommen, um zu regieren, Macht zu haben und zu sagen, alle Nationen werden sich uns beugen, aber sie können es nicht tun. Aber Gott hat einen Plan gehabt am Anfang, wie die Menschen Gemeinschaft haben könnten, einer mit dem anderen. Und wir müssen zu Gottes Bedingung annehmen. Das ist alles. Am Anfang, als der Mensch wandelte im frühen Zeitalter mit Gott, dort in dem Garten Eden, als der erste Mensch geschaffen wurde, in dieser großen Kathedrale unter den Palmen, er und sein Weib in der Kühle des Abends, als er kam, dann kamen sie hervor und beteten Gott an und hatten eine vollkommene Gemeinschaft. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft. Er verlangt danach. Er möchte, dass sein Volk zu ihm spricht und zu ihm redet. Nun, ihr mögt vielleicht zu viel singen, ihr mögt zu lange predigen manchmal, aber es ist etwas, das ihr niemals zu viel tun könnt, das ist beten. Die Bibel sagt, ich fürchte überall beten, ich wünschte, dass Menschen überall beten und heilige Hände erheben. Ihr seid niemals in der Lage, zu viel Gemeinschaft mit Gott zu haben. Gott sehnt sich nach seiner Schöpfung. Er, der uns schuf in seinem Bild, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Möchtet ihr nicht gelebt haben zu Zeiten, als der große Gott Gemeinschaft hatte mit Adam und Eva dort im Garten Eden und er herabkam in der Kühle des Abends, um zu ihnen zu reden und Gemeinschaft zu haben? Wäre das nicht wunderbar? Wir alle wünschten, eine solche Zeit zu haben. Nun, ich glaube, durch Gottes Wort kann ich euch beweisen, dass wir auch direkt dort zurückkommen können, um zur richtigen Bedingung zu Gott heute Abend, direkt zurück zu dieser Art der Gemeinschaft. In dieser Versammlung, ich habe darüber nachgedacht, viele Menschen haben mein Leben beobachtet, die Heilungsversammlungen, die Dinge, die geschehen, die prophetische Gabe, aber euch zu sagen, wie es geschieht. Es geschieht durch Gemeinschaft mit Jesu Christi. Keinen anderen Weg, keinen anderen Plan. Es ist kein Trick dabei, sondern es ist einfach nur Gemeinschaft. Gott bei seinem Worte zu nehmen, was er sagt, als Wahrheit und es glauben. Und dann spricht zu ihm, liebt ihn, dankt ihm dafür und das bewirkt es. Nun, eines Tages kam die Sünde herein und sie trennte den Menschen von der Gemeinschaft mit seinem Schöpfer. Die Sünde ist der Grund, warum heute Abend die Menschen keine Gemeinschaft haben mit ihrem Schöpfer. Die Sünde hat ihn von seinem Schöpfer getrennt. Sobald Adam sündigte und Eva sündigte, wurde die Linie der Gemeinschaft durchschnitten und sie konnten keine Gemeinschaft mehr haben. Adam hat sich selbst verborgen in den Büschen. Er und Eva, sie erkannten, dass sie nackt waren und hatten nicht mehr die Gemeinschaft, denn die Sünde hat den Unterschied bewirkt. Und das macht den Unterschied heute Abend. Der Grund, warum das Volk in den Straßen wandelt und die Gemeindeglocken erklüngen und ein Dutzend Menschen sitzt in der Frontreihe und oder dort ganz hinten. Und das ist der Grund, warum wir vergehen und die Gemeindemitglieder. Und das ist auch der Grund, warum die ganze Welt im Begriff ist, sich zu verschlimmern. Denn die Sünde hat uns von Gott getrennt. Das stimmt.
That's right. A man,
ein Mensch, sie haben verschiedene Programme, sie unterschreiben Karten, dass sie treu sein werden dieser Konfession, dieser Kirche, dass sie zur Sonntagsschule kommen, so viele Male im Jahr, aber das wird niemals funktionieren. Ich sage das, aber scheint, die Akustik scheint sehr stark zu sein. Wenn einer der Ingenieur hier ist, macht es ein bisschen hinunter. Es ist wirklich eine gute Akustik hier in diesem Gebäude. Nun, wir finden heraus, dass der Mensch zurückkommen muss zu seinem Schöpfer. Dann, als Adam erkannte, dass die Sünde ihn getrennt hatte, er wurde ein Fremder, ein Wanderer, weg von Gott, ohne Hoffnung. Er wanderte umher in dem Garten und er wusste, dass er von Gott getrennt war und er wusste, dass er keine Gemeinschaft mehr hatte. Es machte ihn zu einem Wanderer. Und die Menschen in diesem Tag, wenn dieses Problem der Sünde, er wird immer noch ein Wanderer, ein Herumziehender. Er geht zu einer Gemeinde, er möchte Gemeinschaft haben. Er tritt den Methodisten oder Baptisten bei oder den Pfingstern oder irgendeiner Kirche. Er wird dorthin gehen und er wird die Unvollkommenheit in der Gemeinde unter den Menschen finden. Er wird dann diese Gemeinde verlassen und seinen Brief nimmt, zu einer anderen Gemeinde zu gehen. Und er wird von Gemeinde zu Gemeinde gehen. Er ist ein Wanderer und trotzdem ist er immer noch fern von Gott. Aber sicherlich gibt es doch einen Weg, eine Grundlage, auf der wir zu Gott zurückkommen können. Gott hat es am Anfang eingeführt. Nicht indem wir einer Kirche beitreten, nicht durch Mitgliedschaft, nicht durch eine nationale Gemeinschaft, sondern durch das Vergießen des Blutes Gottes. Sondern durch das Vergießen des Blutes brachte Gott den Menschen zurück in Gemeinschaft mit sich selbst. Gott hat die Willkommensmatte vor sein Haus ausgelegt für jeden Sünder am Anfang dort im Garten Eden durch das Vergießen des Blutes eines unschuldigen Tieres. Ein Unschuldiger, der stirbt für den Schuldigen, welches ein Schatten war auf das Kommen des Herrn Jesus in den Tagen, wenn er wirklich kommen würde, zu dem wahrhaften, reinigen, rein göttlichen Gemeinschaft wieder mit dem Vater. Was für ein wunderbarer Plan. Da war eine Willkommensmatte, die vor der Tür lag. Und Adam und Eva erkannten, dass sie gesündigt hatten und sie konnten nicht mit ihrer selbstgemachten Religion bestehen. Und sie machten sich Schürzen aus Blättern. Und so ist es mit Menschen heute, wenn er sündigt, er geht zur Gemeinde, er wird irgendetwas tun, er wird versuchen, sich selbst zu bedecken und wir gehen dann mit einer bisschen besseren Gruppe oder wir versuchen, eine bessere Gesellschaft zu werden. Aber all diese Dinge hier sind von Menschen gemacht und sie können nicht bestehen, sie werden nie funktionieren, wir können sie genauso gut vergessen, Gott wird es nicht anerkennen. Und so wie Adam und Eva zum Ende des Weges kamen, sie mussten Gott begegnen und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und so wird jeder Mann, jede Frau, jeder Junge, jedes Mädchen, der auf irgendetwas vertraut, anderes vertraut als das vergossene Blut Jesu Christi, in der Stunde eures Todes erkennt ihr, dass ihr ein Sünder seid und stirbt in der Gegenwart Gottes. Das stimmt, das ist sehr stark, aber ich glaube nicht, dass wir noch viel Zeit auf Erden übrig haben. das wir tun als Christi Gemeinde, wie sie versagte. Es ist die Zeit, die Handschuhe auszuziehen und das Evangelium in altertümlicher Weise zu predigen. Ich glaube es in der altertümlichen Weise. Ich glaube, dass in der Zeit, in der wir leben, wir sehen Partys sind in den Vereinigten Staaten. Und wir sehen, dass dort geheime Flugzeuge vielleicht kommen und wir leben hier zur Endzeit. Nun, zu jeder Zeit könnte irgendeine verrückte Nation eine Art Kettenreaktion auslösen oder eine Wasserstoffbombe, die die ganze Welt zerstören würde in ein paar Stunden. Ich weiß, 3 Kobaltbomben hier auf den Pazifischen Ozean geworfen. In weniger als 24 Stunden wäre es um die ganze Welt gegangen und jede Insekte auf Erden würde... Oder nicht mal die Insekten würden auf Erden übrig bleiben. Das könnte ständig geschehen. Und wir wissen, unserem Lieblingsstaat Indiana, dort jagen sie einen Killer, der Menschen in den Rücken, in den Nacken schießen würde und all die verschiedenen Dinge und fanatische Menschen, die verrückt werden, denn sie sind von der Liebe Gottes getrennt. Alles könnte geschehen. Und ihr wisst das. Wir leben in einer schrecklichen Zeit. Und persönlich, nicht das, was die Zeitung sagt oder die anderen, alles in Ordnung, aber ich gehe nach Übersee, dort in die Reihen der Menschen und ich sehe, dass jede Nation zittert und erschüttert ist. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. All diese irdischen Dinge müssen vergehen und den ewigen Dingen Platz machen. Vor ein paar Jahren, viele von euch Menschen hier in meinem Alter, wart ihr vielleicht groß und stark, gesunde Männer, ihr spieltet Football, Basketball dort und dachtet, Mai, was für einen guten, starken Leib ihr hattet. Und heute Abend wiegen sich eure Schultern, euer Haar wird grau und nur ein paar Jahre tun das. Was ist es? Ihr seid irdisch und ihr geht zur Erde zurück. Vor ein paar Jahren saß der Großvater dort unter dem großen, starken Baum hier draußen und der Wind blies und er konnte sich vor und zurück bewegen und der Wind konnte es kaum erschüttern. Und jetzt brechen die Glieder des Baumes ab und die Spitze geht runter. Was ist es? Das Irdische muss Platz machen dem Ewigen. Schaut euch um, geht in der Geschichte zurück, findet Griechenland und Rom, die großen Weltreiche, die aufstanden, diese großen Herrlichkeit, die die Könige hatten, ihre Reiche hatten in ihrer Zeit. Und jedes einzelne von ihnen, ich habe die Ruinen ihrer Straßen gesehen. Und ihr müsst 30 Fuß graben, um noch ein Relikt der großen Weltreiche zu finden. Und Männer, die ihre Brust nach rausgestellt haben und dort in Wagen fuhren und sie hatten dort den Myrtenkranz um ihren Kopf und sie dachten, sie wären jemand, aber heute ist das Gedächtnis von ihnen fast verloren, die Städte vergangen, Königreiche sind weg und auch ihr, unser geliebtes Amerika, eines Tages wird es liegen in Abfallhäufen und Ruinen und die Menschen gehen hier hin und sie geben ihr Leben, um die Menschen zu der besten Art von Gemeinschaft zusammenbringen, wenn doch alles vergänglich ist und heute es ist doch sogar das eigentliche Fundament unserer Zivilisation ist doch verrottet. Und ihr wisst, dass das die Wahrheit ist. Unser großes Amerika, das wir von ganzem Herzen lieben, die größte Nation in der Welt. Aber doch, sie erzittert, sie ist auf Treibsand und jede andere Nation auch. Denn jede Sache, die sterblich ist, muss Platz machen dem Unsterblichen. Jede Nation muss den Weg freimachen, jede Königreich vergehen. Und alles in der Welt muss Platz machen dem Unsterblichen. Das zeigt, dass etwas Unsterbliches kommt, wie Männer drängen und sterben, schwitzen, bluten für sterbliche Dinge. Denn das etwas ist, kommt herab, geht zurück nach Hause, finde meinen Nachbar, schüttelt seine Hand, wenn er im Kampf ist und so weiter. Und sie fangen einen anderen Krieg an. Und als nächste fällt die Nation ist in Gag. Und die Ruinen, wovon spricht es, dass dort eine Zeit kommt und ich glaube, sie ist bald nahe, wenn jede Nation die Knie beugen wird, dem Kommen des Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit. Und diese, die schlafen im Staub der Erde, sollen sich erheben und ihm in der Luft begegnen. Was für eine große Zeit. Die Menschen sollten das überlegen. Die Menschen hier in den Straßen, hier in Sturgis und anderen Städten der Welt. Ihr meint, wir leben für immer und wissen nicht, in welcher Zeit Gott unsere Seele von uns verlangt in einem Augenblick. Oh, wir sollten Inventur halten und uns schnell prüfen, wenn wir sehen, die Zeit, die heraufzieht, eine Nacht in dieser Woche oder am Sonntagnachmittag möchte ich sprechen über die Kreuzung der Zeit und beweisen, dass diese großen Zeichen, Wunder, die geschehen, sind nur das Anzeichen des Endes des Zeitalters und des Eintreten des tausendjährigen Reiches. Das stimmt. Durch Gottes Wort ist es bewiesen, macht es richtig. Amen. Nun, ich möchte euch nicht anschreien, aber diese Dinge haben eine große Stimme. Nun, Gemeinschaft. Gott will Gemeinschaft mit Menschen. Er wollte es immer haben. Das Alte Testament, es war voll vom vergossenen Blut. Ohne das Vergießen des Blutes gibt es keine Vergebung der Sünden. Und ohne Vergebung der Sünden gibt es keine Gemeinschaft. Ihr müsst die Sünden hinwegbekommen, bevor ihr jemals Gemeinschaft haben könnt mit Gott. Denn Gott kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Ihr seid als Sünder geboren, in Sündhaftigkeit geformt, kommt in die Welt mit Lügen in euren Lippen. Und wie könnt ihr es je tun? Ihr möchtet, könnt direkt aufhören. Ihr könnt es nicht selbst tun, aber es ist einer, der starb, um euch Gemeinschaft zu bringen. Nicht nur die Gemeinschaft, aber die Verbindung mit Gott und euch zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Er starb für diesen Zweck. Er kam hierher und bewies sich selbst als Emmanuel allmächtig. Und wenn das Allmächtige spricht, dann geschieht das Übernatürliche. Lass jeden Mann, jede Frau, jede göttliche Verheißung. Wenn das Allmächtige spricht aus der Bibel, dann wird das Wunder geschehen und sendet die Wurzel. Und der Samen wird in unserem Herzen verwurzelt, in jedem Mann und jeder Frau. Und es wird genau das hervorbringen, was die Verheißung ist. Denn es ist Gottes Wort und es ist das Wort des Allmächtigen. Es muss so sein, seht die Gemeinschaft, wie Adam und Eva sich von Gott abwandten. Denn die Sünde hatte sie von dieser wunderbaren, herrlichen Gemeinschaft getrennt. Er musste für sich selbst sorgen. Er wurde ein Wanderer, herumgeworfen mit jedem Wind der Leere, hinweggetragen. Und so ist es heute, außer der Gemeinschaft, außerhalb der Harmonie, weg von Gott. Und er muss selbst sorgen. Er tut die Dinge von denen, was er meint, wie Gott war, etwas zurück. Aber jeder Mensch, der jemals unter das vergossene Blut kommt, in die Gemeinschaft Jesu Christi, wiedergeboren wird, erkennt, dass Gott derselbe Gott ist, der war in der Schöpfung. Dieselbe Kraft, dieselben Zeichen, dasselbe Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Das ist ein Platz, auf dem ihr stehen könnt. Ihr könnt dort Gemeinschaft haben. Ein Platz, wo ihr wisst, worüber ihr spricht. Es ist nicht, indem ihr Gemeinden beitritt, nicht durch Kerzen brennen oder Gebete sprechen oder sehr religiös zu sein. Es muss durch das Blut kommen. Gott hat das Blut des Tieres ausgebreitet und sagte, dies ist der Weg zurück nach Hause. Wie im Alten Testament Israel immer kommen musste, auf der Basis des vergossenen Blutes eines Unschuldigen, den ganzen Weg zurück durch Palästina, dort, wo die Philister sich sammelten und anbeteten. Sie kamen zu einem Ort, und das war kein Tempel. Und im Tempel wurde das Opfer gemacht. Das Opferlamm wurde getötet, Jahr für Jahr. Jeder Mann begegnete in diesem Tempel auf der Basis des vergossenen Blutes dieses Lammes. Ihr mögt Gott dort in verschiedenen Orten dienen, aber er hatte Gemeinschaft und betete Gott an unter dem vergossenen Blut. Seht ihr, Menschen, nur das Blut, nichts anderes. Sie traten keiner Gemeinde bei. Es war nichts anderes, aber sie kamen und erkannten, wie Gott sie wiederum zurückbrachte, als sie mit dem Reis kamen aus Ägypten. Er brachte sie und hat wieder das Opferlamm eingeführt, dort nach 400 Jahren der Sklaverei, die sich vorbereiteten, dort in Exodus, dem 16. oder 19. Kapitel, dort mit der roten, das rote Lamm wurde getötet. Erst das Rote zeigte Christus. Rot ist auch immer ein Zeichen der Gefahr und Rot ist ein Zeichen der Erlösung. Gott bringt die Erlösung durch das rote Blut. Rahab, die Dirne, sie wurde erlöst durch das rote Band, das sie von ihrem Haus hinunterließ. Rot ist ein Zeichen der Gefahr und ein Zeichen der Erlösung. Lasst mich euch ein bisschen Wissenschaftliches darüber sagen. Ihr könnt ein rotes Glas nehmen und könnt dadurch schauen auf ein rotes Objekt und das Rot durch Rot sieht weiß aus. Prüft es nach. Gott schaut durch das Blut Jesu Christi auf einen roten Sünder und er ist so weiß wie Schnee. Auch wenn eure Sünden wären blutrot, sollen sie weiß sein wie Schnee. Gott wusste, was er tat, und er schaute durch das Blut auf den Unschuldigen, auf dieses blutig Rote, und er sieht ihn weiß. Nicht, weil er gerechtschaffend ist, sondern weil er die Gerechtigkeit Gottes angenommen hat durch Christus, und das versöhnt ihn zurück in Gemeinschaft mit Gott. Nicht, weil ihr etwas tut, gute Taten, das ist in Ordnung, ihr tut gute Taten, weil ihr glaubt, aber das bewirkt es nicht durch gute Taten. Der Gemeindebeitritt ist gut, aber das nutzt nicht. Aber wenn ihr erkennt, dass ihr ein Sünder seid, verloren, und dass der einzige Weg, wie Gott euch gerechtfertigt sehen kann, durch das Blut Jesu Christi ist, dann, wenn er euch sieht durch das Blut Jesu, dann sieht euch unschuldig, wie sein eigenen Sohn Jesus Christus war. Das ist die Geschichte des Evangeliums. Glaubt das, nimmt es an, betet ihn dadurch an, und dann könnt ihr haben, worum ihr bittet. Gott hat es so gesagt, jawohl, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, bittet, worum ihr wollt, und es soll euch gegeben werden. Das ist das Geheimnis, des großen Lebens verborgen in Gott, wo keine Furcht ist, wo kein Sturm ist, wo keine Wolken sind, wo der Mond nicht leuchtet, die Sonne nicht scheint. Und ihr lebt immer noch in dieser Schekina-Herrlichkeit. Da habt ihr es. Ihr, die Gemeinschaft, das Blut dieses Tieres, es muss sein ohne Fehl, ohne Makel, und es spricht von Christus. Dann muss sie getötet werden zur Abendzeit und bevor der Hohepriester Eliezer. Und das ist ein Typ auf Christus. Es wurde getötet am Abend und bevor der Hohepriester. Er legte Zeugnis ab durch den Tod. Das Rote spricht von der Lösung. Und der hohe Priester muss das Blut auf seine Hände bekommen und zur Tür gehen, der Hütte, und 7 Streifen über der Tür machen mit dem Blut des toten Tieres. Es spricht von der 7 Kreuzung, den 7 Gemeindezeitaltern, die kommen werden. Wir nehmen es durch in der Woche ein bisschen später, von den Kreuzungen der Zeit, um euch zu zeigen, wir leben jetzt in der 7. Kreuzung. Wir sind an der Endzeit. Und wie Gottes Wort es beweist, die Geschichte dem nachfolgt, wir leben hier bis zu dem Schatten. Und die Erweckung, die jetzt die Welt durchzieht, ist der Anfang der Endzeit. Wie der Priester dieses über der Tür anbrachte, dann wurde das Tier verbrannt, die Hufen und alles. Und dann machten sie, was sie nannten, die Wasser der Trennung. Und zu jeder Zeit, wo Israel gesündigt hatte, mussten sie mit diesem Wasser der Trennung besprengt werden. Und es musste an einem reinen Ort bewahrt werden, welches spricht von den Herzen der Prediger. Und der Anbeter, der zur Hütte kam, zur Gemeinschaft, wenn er seinen Platz bei Gott verloren hatte und fern von Gott war, ein Fremder war, die einzige Weise, wie er wieder Gemeinschaft haben konnte, er musste erst durch den Vorhof kommen und besprengt werden mit dem Wasser der Trennung, welches spricht von dem Wort. Wir sind gewaschen durch das Wasser des Wortes, durch das Waschen des Wassers, durch das Wort, und das macht uns zu einem Getrennten. Und der Sünder kommt zuerst und hört das Wort. Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes, und er wird überführt darin, dass er ein Sünder ist und dass er ohne Gott ist, und egal wie nach verlangt zur Gemeinde zu gehen, das bedeutet nichts. All diese Dinge haben eine geistige Bedeutung dafür, tiefer als die natürlichen Dinge. Oh, wer könnte nicht gegen jemanden taufen, was in Ordnung ist, aber Wasser wird niemals die Sünde waschen. Wer kann nicht aufstehen und ein bisschen Wasser auf euch sprengen? Jeder kann es tun, aber das bewirkt es nicht. Wer könnte aufstehen, eine kalte, trockene Bekenntnis sagen und sagen, nun glaube ich an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Jeder Teufel in der Hölle glaubt die gleiche Sache, das stimmt. Aber um wahrhaftig in Gemeinschaft mit Gott zu bekommen, heißt das Blut anzunehmen, und es ist dann auch im Herz aufgetragen durch die Taufe des Heiligen Geistes, durch eine neue Geburt. Dann seid ihr ein Partner Gottes, nicht ein Partner, sondern ein Sohn. Und wiederum in Gemeinschaft mit Gott. Dadurch würden sogar Methodisten preisen. Denkt darüber nach, wie Gottes großer Plan. Dann kommt dieser Mann hierher durch das Wasser der Trennung, welches der Tod Christi war, Christus Leben, Christus alles, die Bibel. Und er wird besprengt mit diesem Wasser der Trennung. Aber dadurch ist noch nicht zu Ende. Er hört das Wort, nimmt es an, kommt unter die Besprengung. Das macht ihn nicht besser. Dann als nächstes geht er zum Hof hinein. Wenn er hineinkommt, bevor er hineinkommt, muss er erkennen, dass dort das Blut über der Tür angebracht war. Ein unschuldiger Ersatz ging vor ihn und bereitete den Weg. Jeder Mensch, der zu Christus kommt, es ist gut, zur Gemeinde zu kommen, gut getauft zu werden und so weiter, es ist in Ordnung. Aber jeder Mensch, der in seine göttliche Gemeinschaft kommt, muss erkennen, dass vor ihm war Jesus Christus, der mit seinem eigenen Blut einen Weg besprengte und die Streifen über der Tür anbrachte, so wie er hineinging. Nicht wie Aaron mit dem Blut eines Tieres, aber mit seinem eigenen Blut steht in der Gegenwart Gottes heute Abend und leistet Fürbitte. Das ist, warum göttliche Heilung möglich ist. Darum sind die Wunder möglich. Darum ist die Erweckung möglich, wenn die Menschen erkennen, wer vor ihnen herging. Als Christus vor ihnen herzog, starb, stand wieder auf zu unserer Rechtfertigung und sitzt heute Abend zur Rechten Gottes und leistet Fürbitte aufgrund unseres Bekenntnisses für alles, dass er starb in der Versöhnung. Er wird es gut machen. Die Dämonen zittern, Sünder kommen zum Leben. Oh mein, die Dämonen erzittern, Sünder kommen zum Leben, wenn sie erkennen, dass das die Wahrheit ist. Nur das Schütteln einer Hand wird es niemals bewirken oder den Beitritt einer Gemeinde. Das ist gut, nichts dagegen, aber das ist es nicht. Gott hat Adam niemals gesagt, komm, lass mich deinen Namen in ein Buch einschreiben oder komm, lass mich die Hand schütteln. Er kam durch das Blut und jeder Mensch, der in Gemeinschaft mit Gott kommt, muss durch dieselbe Sache kommen. Gott hat keinen Ersatz, nichts außer dem Blut. Er hat keine Abkürzung, keine Nebenwege. Ihr kommt zu Gott durch die Versöhnung, durch das Blut. Und dann werdet ihr ein Sohn und Tochter Gottes. Dann sind alle Dinge möglich. Dann sind die Wunder möglich. Dann ist die Erweckung möglich. Ich denke heute an große Männer, die Nationen durchzogen haben. Jack Schuler, Billy Graham, viele andere sind durchzogen, über und über die ganze Nation. Und sie gehen direkt zurück für Jahr. Und sie finden dieselbe Gruppe, zu denen sie gepredigt haben, genauso in Sünde, wie sie je zuvor waren. Denn Menschen können euch nicht retten. Menschen können einen Altarruf machen. Aber es ist euer eigener persönlicher Glaube und Vertrauen an Gott, der euch unter das Blut bringt und ihr gefüllt werdet mit seinem Heiligen Geist. Und teilhaftig werdet des Göttlichen, nicht teilhaftig der Kirche, sondern teilhaftig des Göttlichen. Die göttliche Natur verändert eure böse Natur in die Natur, die Gott liebt und die jedes Wort glaubt, das er sagt als Wahrheit und ihn annimmt als eine persönliche Gabe für euch von Gott. Wenn ein Gläubiger so kommt, dann gibt Gott ihm ein Scheckbuch für jede erlösende Segnung, für die er starb. Und der Name Jesus Christus ist unterschrieben unter jedem. Habt ihr Angst, es auszufüllen? Wenn ihr Angst habt, es auszufüllen, dann seid ihr ein Feigling. Ihr seid noch nicht in Berührung mit Gott gekommen. Aber wenn ihr in Berührung mit Gott gekommen seid, dann macht der Heilige Geist Christus lebendig in eurem Herzen. Dann habt ihr keine Angst, Gottes Wort zu ihrer Zeit zu nehmen und ihm zu glauben. Denn ihr seid in Kontakt mit dem Übernatürlichen getreten. Ihr kommt zurück in Gemeinschaft, zurück in die Versöhnung durch das Blut und glaubt Gott, dass ihr wisst, dass ihr in seiner göttlichen Gegenwart seid. Seht dann dieses Blut. Das Blut wurde über der Tür angebracht und jeder Mann, jede Frau, Junge oder Mädchen, bevor sie in die Gemeinschaft kommen konnten, mussten sie erst besprengt werden von ihrer Unreinigkeit durch das Besprengen mit dem Wasser der Trennung. Sie wandelten dort hinein und erkannten, das Blut eines Unschuldigen war für sie gestorben und der vor ihnen herging und den Weg bereitet hat. Und sie nahmen das Blut an und kamen unter seinen Schutz. Oh, was für ein Bild! Kommt unter den Schutz des vergossenen Blutes. Bruder, ich sage dir, wenn du dort bist, wirst du nicht mit jemandem argumentieren, ob er zu einer Gemeinde angehören will. Ihr werdet Brüder sein, so sicher wie ich auf dieser Plattform stehe. Jeder Mensch, der in Christus ist, wird dein Bruder sein. Wir werden nicht so viel Vorurteile haben oder Streit. Wir werden nicht gegen göttliche Heilung argumentieren. Keine Argumente gegen die altertümliche Erweckung. Wir werden diese Argumente nicht haben. Aber alle Menschen werden Brüder sein. Gemeine Konfession wird es nicht bewirken. Ausbildung wirkt es nicht. Enthusiasmus ist auf weltliche Dinge, wird es nie bewirken. Nationalismus wird es nicht tun, Atombomben wird es nicht tun, nur das Blut Christi wird es tun. Es ist das Allgenügende, um Nationen zu sich selbst zu bringen. Vor einiger Zeit in Finnland, wo der kleine Junge von den Toten auferweckt wurde, dort am Nachmittag,
Not come for six city blocks down to there with an army of soldiers around you like that to keep the people from right and left. There stood great big communistic Russian soldiers with that Russian salute sent.
Vor einiger Zeit war ich in Finnland und da war ein kleiner Junge und ihr habt es dort in meinem Buch gelesen, viele von euch, dass er von den Toten auferweckt wurde dort am Nachmittag. Und sie brachten mich hinein nach Helsinki und dort waren 25.000. Und dann haben sie sie hinausgetan und haben weitere 25.000 hineingebracht. Nun, und sie kamen 6 Straßenzüge weit und da waren die Soldaten der Armee und sie hielten die Menschen dort von rechts und links ab und dort standen große kommunistische Russen, russische Soldaten und mit ihrem russischen Gruß standen dort und Tränen liefen ihre Wangen hinunter. Und sie sagten, wir werden einen Gott annehmen, der die Toten auferwecken kann. Es ist ihnen falsch dargestellt worden. Und das fundamentelle Wahrheit, dass Gott uns rief, um zu ihm nach Hause zu kommen, aufgrund seines vergossenen Blutes und das Evangelium zu predigen und Sünden und Zeichen und Wunder sollen folgen. Und wir haben darin versagt. Wir haben das verlassen, was er uns sagte. Und wir haben Gemeinden gebaut, Organisationen und haben versagt. Und sie werden weiterhin versagen und Gott wird keine von ihnen anerkennen. Ich habe nichts gegen sie, aber Bruder, was bewirkt es denn? Ihr gehört in jeder Konfession, die ihr wollt, aber wenn ihr ein Sohn Gottes seid, wiedergeboren aus dem Geist Gottes und das Blut des Herrn Jesus angenommen hat und versöhnt seid mit Gott durch das vergossene Blut, dann könnt ihr jeder Gemeinde angehören, der ihr wollt und immer noch ein Christ sein, das stimmt. Aber wenn ihr ohne das der Gemeinde angehört, dann seid ihr verloren. Ihr werdet es nie erkennen, ihr werdet, könnt so treu sein, aber es ist eine tödliche Sache. Amen. Seht, Versöhnung für den Gläubigen, der einmal gekommen ist unter das Blut, nachdem er besprengt worden ist. Glaube kommt durch Hören, Hören des Wortes Gottes. Er erkennt es, dann geht er hin zu dem Blut. Er erkennt es, o gerechter Gott, ich bin ein Sünder. Ich gehöre nicht dahin, aber ich bin besprengt worden. Mein Gewissen wird rein durch das Besprengen des Wortes. Und ich glaube jetzt, dass du Jesus Christus bist, der Sohn Gottes. Ich erkenne sein Blut, ging vor mir her. Und dann kommt der Heilige Geist herab. Und in einer wunderbaren Kraft kommt er herab und verwandelt dein Leben, hebt dich auf und bringt dich hinein hinter den Vorhang. Und dort hast du Gemeinschaft mit Gott und speist mit ihm, so wie Adam es tat am Anfang im Garten Eden. Jesus, alleine der Tod, Jesus. Nun hat es nur einen Teil der Sünde hinweggenommen. Nun, ihr sagt, wir sollen ein besseres Leben leben, eine neue Seite im Leben aufschlagen. Jetzt ist Neujahr. Oh, wie viele Beschlüsse habt ihr in dieser Art schon gefasst und sie bereits gebrochen? Es wird nie funktionieren. Es ist ein Sterben, eine neue Geburt, eine Wiedergeburt, eine neue Kreatur in Christus Jesus. Das ist, was die Welt heute braucht. Das braucht die Gemeinde. Eine altertümliche, apostolische, gotterschütterte, heilige Geisterweckung. Das stimmt. Es meint nicht Fanatismus. Ich meine nicht emotional aufgebracht, sondern ich meine eine wahre, treue, blutgeborene Erlösung, die Menschen freimacht von der Sünde und ihn zu einer neuen Kreatur in Christus macht. Amen. Ihr wisst, das ist die Wahrheit. Kommt auf dieser Basis. Kommt zu Gott und sieht, was geschieht. Erkennt den Herrn Jesus Christus als euren Herrn. Erkennt, dass ihr tot seid und dass euer Leben ihm verborgen ist, durch Gott versiegelt, durch den Heiligen Geist. Dann geht zum Vater, ihr werdet ein Teil Gottes und die Natur Gottes ist in euch. Ihr seid ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Ihr werdet nicht gegen Göttlichkeit argumentieren, nicht gegen irgendein Wunder, das Gott tut. Gott hat die Welt gemacht. Gott hat die Welt geschaffen, ohne dass irgendetwas da war, um sie überhaupt daraus zu schaffen. Was tat er? Da war keine Welt, kein Firmament, nichts. Gott sprach, es werde. Und die Erde, auf der er jetzt sitzt, heute Abend wurde geschaffen. Durch Gottes Wort kam sie in Existenz. Amen. Sprich das in eurem Herzen und die Frau wird aus dem Rollstuhl aufgehen, weggehen. Sagt das und die Krücken werden weg sein. Lasst den Allmächtigen sprechen und seht, wie das Übernatürliche geschieht. Seht den Mann dort, es ist weit drüber hinweg. Er mag die Menschen mögen Christen sein, fest und gesund in Christo, ich weiß es nicht. Lasst den Mann ein Fremden sein, ein Mann, der in der Kirche über 40 Jahre und doch nicht weiß, dass Jesus Christus Wiedergeburt und der doch nicht Jesus Christus in der Wiedergeburt kennt. Lasst ihn dieses erkennen und lasst sehen, was für einen Unterschied dies in seinem Leben bewirkt. Schaut, eine neue Kreatur, die in deiner Mitte aufsteht. Wenn er sich selbst als tot erkennt und sein Leben verborgen ist in Gott durch Christus und versiegelt durch den Heiligen Geist, sieht, was geschieht. Natürlich kann man das erkennen, wenn der Mensch das tut. Jemand schrieb mir vor einiger Zeit, alle wissen, ich bin ein Baptist, in Ordnung. Ein Mann schrieb mir, sagt mir, Bruder Branham, du bist ein Baptist. Und was lehrst du außer dem Glauben? Aber was kann der Welt, Mensch in der Welt tun, zu glauben? Er sagte, und ein Mann schrieb mir, sagte, Bruder Branham, du als Baptist, und du lehrst etwas außerhalb des Glaubens. Was in der Welt kann ein Mensch tun, außer Glauben? Und er sagte, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet. Was kann ein Mensch denn noch mehr tun? Ich sagte, jawohl, das stimmt. Vater Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet. Aber er gab ihm die Beschneidung als ein Zeichen, dass er seinen Glauben anerkannt hatte. Das stimmt.
That's right.
Und wenn Gott noch nicht dein Herz beschnitten hat von den Dingen der Welt, dann dein Glauben anerkannt hat, dass du bekannt hast, vielleicht seit 40 Jahren, und die weltlichen Dinge abgeschnitten hat und dich von allen irdischen Dingen beschnitten und den Zweifeln, den Skrupeln hattest, dann ist etwas geschehen. Dein Glaube war nicht vor Gott anerkannt, sonst hätte er die Skrupel weg abgeschnitten. Beschneidung heißt, das falsche Fleisch, überflüssig Fleisch abzuschneiden. Das tut Gott mit dem Menschen, wenn er kommt auf der Basis des vergossenen Blutes, wenn er vor Golgatha steht, sich selbst verdammt erkennt und dort steht, mit dem Wort im Herzen sagen, Gott, ich glaube, und Gott tut seine Kraft tut und er liebt ihn und er schneidet die Dinge der Welt ab und ihr seid keine weltliche Kreatur mehr, sondern ein himmelbestimmter Sohn oder Tochter Gottes auf der Leiter zur Herrlichkeit. Amen. Ich sage nicht Amen für mich selbst, aber Amen heißt, so sei es, und ich weiß, es ist die Wahrheit. Nun, er wirkt an einem armen irischen Sünder wie mir, er will an euch wirken, an jedem, der kommt. Ich habe gesehen, an 40, 50 Nationen der Welt wirkt er, und ich weiß, er wird an jeder Kreatur wirken, die kommt auf den Grund des vergossenen Blutes. Er kennt euch selbst als tot, er kennt euch als fremd und sagt nicht, meine Gemeinde, nicht was getan habe, was ich tun werde, nicht wie gut ich sein kann, aber ich bin eins, was ich bin ein Sünder und nicht gut, und ich erkenne, dass Gottes Sohn meine Sünde hinwegnimmt, ich habe sie angenommen, dann sendet Gott durch den Heiligen Geist, bringt euch in Gemeinschaft mit ihm und dann spricht der Vater zu euch wieder, wie es tat zu Adam am Anfang. Dann glaubt ihr an göttliche Heilung. Göttliche Heilung ist nichts als ein Attribut der Sünde. Bevor wir irgendeine Sünde hatten, hatten wir keine Krankheit. Krankheit ist ein Resultat der Sünde und ihr könnt nicht mit Sünde umgehen, und außer wenn ich mit Krankheit umgehe. Ein feiner Lehrer sagte, Bruder Branham, du glaubst, dass göttliche Heilung in der Versöhnung war. Ich sage, ich könnte es nicht predigen, wenn es nicht war. Nun, er sagte, glaubst du, Bruder Branham, dass die göttliche Heilung in der Versöhnung war? Ich sagte, ja, ich könnte sie nicht predigen, wenn es nicht so wäre. Dann sagt er, nun, wenn doch göttliche Heilung in der Versöhnung war, dann sollte es doch auch keine Schmerzen mehr geben. Ich sagte, mein Bruder, glaubst du, dass es Versuchung gibt? Er sagt, sicherlich gibt es Versuchung. Nun, ich sagte, wenn es Versuchung geben kann, dann kann es auch Schmerzen geben. Es liegt an euch, an eurem persönlichen Glauben, was Gott es bewirkt. Nun, die gehen herum und nennen sich göttliche Heiler und sagen, sie haben Kraft, dies oder das zu tun. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es gibt keine Schrift dafür. Die 12 Apostel hatten das. Aber wir sind Gott eingesetzte Prediger und predigen die Gerechtigkeit Jesu Christi und seiner Versöhnung. Er wurde verwundet um unserer Tretung willen und in seinen Striemen wurden wir geheilt. Es ist euer persönlicher Glaube an einen auferstandenen Herrn Jesus, der heute Abend hier steht, genauso lebendig, wie er immer war. Eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, aber ihr sollt mich sehen, denn ich persönlich Fürwort bin mit euch, sogar in euch bis zum Ende der Welt. Jesus Christus, derselbe gestern, wird zu heute und für immer. Wir erhöhen nur das Kreuz und den Herrn Jesus Christus, und euer persönlicher Glaube in dieses vollendete Werk dort auf Golgatha wird jeden Dämon erzittern lassen. Ich weiß, dass dies die Wahrheit ist. Ich stehe nicht hier als Betrüger. Ich stehe nicht hier als Verführer. Ich stehe hier, ich weiß, worüber ich rede. Und ihr wisst, es ist die Wahrheit. Jeder von euch, der wiedergeboren ist durch den Geist Gottes, dass durch das vergossene Blut alleine nichts als das Blut Jesu. Die alte Heilsarmee sang das Lied. Oh, wie kostbar ist der Strom, der mich weiß, man wie Schnee. Keinen anderen Quell kenne ich, nichts als das Blut Jesu. Das ist es, das ist der einzige, nicht meine Gemeinde, meine Freunde, nicht meine Nachbarn. Es ist alles in Ordnung, aber ich kenne nichts außer dem Blut Jesu. Einmal war ich blind, sie führt mich bei der Hand, aber jetzt kann ich sehen. Oh, die Mayos haben mich aufgegeben, nur ein paar Stunden, dann bist du tot. Aber heute Abend habe ich bessere Gesundheit als je zuvor in meinem Leben. Nachdem 5 Jahre vergangen sind, nichts als das Blut Jesu. Amen. Ich kann mich an meine Gemeinde erinnern und als Überseher, dass der Engel des Herrn mir schien. Und ich denke daran, als ich meinem Aufseher sagte in der Gemeinde, dass der Engel des Herrn mir erschienen ist. Er sagte, du mit deinen 7 Schuljahren sollst für Könige beten. Ich sagte, genau das hat er gesagt. Er sagte, geh nach Hause, Billy, du hattest einen Albtraum, aber ich hatte es nicht. Ich bin Christus begegnet. Halleluja, er hat mein Leben verändert. Er hat mich verwandelt. Und ich betete und ich bekam einen Brief vom König Schwedens vor ein paar Tagen von Dänemark. Er sagte, Bruder Branham, komm und bete für unser Volk diesen Sommer. Oh mein, ein großer Mann. Und wisst ihr was? Große Menschen schienen manchmal wie, erscheinen wie kleine Menschen, wenn ihnen begegnet. Und dann findet ihr, sie fühlen euch, machen, lassen euch fühlen, dass ihr groß seid. Aber es sind diese Menschen, die euch klein machen wollen, die völlig verdorben sind hier oben. Das stimmt. Sie denken, sie etwas, wenn ihr nicht seid. Aber Bruder, jeder von uns ist nur 6 Fuß Erde. Eines Tages muss unsere Seele Gott begegnen. Und ohne das vergossene Blut darauf, werdet ihr verdammt und in die Hölle gesandt, die Hölle des Teufels, und für immer von Gott getrennt sein. Wacht auf und kommt und erkennt, dass dies eure letzte Gelegenheit sein mag, Christus zu empfangen. Denkt darüber nach. Andere Dinge werden geschehen, wenn ihr die rechten Dinge zuerst tut. Ihr könnt nicht von der Spitze der Leiter anfangen. Ihr müsst von unten nach oben aufbauen. So fängt eine Erweckung an. So müssen Heilungsversammlungen anfangen. Es ist von unten auf. Baut auf, denn alles, was ihr mental, emotional aufbaut, davon haben wir zu viel. Selbst Psychologen kommen und wollen für mich beten. Selbst Psychologen kommen, damit ich für sie bete. Geistig zerbrochen. Was ist los? Nichts außer dem Blut Jesu Christi wird um diese Dinge sorgen. Amen. Nun, schaut jetzt, Hiob, das älteste Buch der Bibel, er erkannte und nahm das vergossene Blut an und er stand fest darauf, einem festen Fundament. Auch wenn die Dinge der Hölle um ihn herum waren, alles andere, er hatte keine Furcht, er ging einfach weiter direkt in den Mund des Todes, er glaubte an das vergossene Blut. Und als sein Gemeindemitglied kam, sagte, er wäre ein geheimer Sünder, dann wusste Hiob, dass sein Opfer dargebracht hat und seine Sünden bekannt, und er stand fest auf Gottes Plan des vergossenen Blutes. Er wusste, dass er nicht gesündigt hatte, und er hielt so fest, verlor seine Kinder, alles, was er hatte, seine Kamele, seine Schafe, seine Güter, alles verlor. Aber er erkannte, dass er immer noch kein Sünder war, dass er gerecht war in den Augen Gottes. Und Eliud, der kleine Prinz, kam vom Osten, und er sagte ihm, er sollte nicht. Nun, als er kam, um ihm zu sagen, dass er nicht Gott beschuldigen sollte dieser Dinge, und ihm anfing zu sagen, oder soll nicht sagen, dass er nicht Gott dadurch beschuldigen sollte, dass er, indem er sagt, dass er kein Sünder war, und er sagte ihm, dass er ein geheimer Sünder war, aber er sagte ihm von einem Gerechten, der kommen würde. Und Hiob, er schaute auf die Blumen, wenn sie sterben, gehen sie in den Boden. Aber er sagte, der Mensch, er legt sich in die Erde, er legt sich hin und gibt seinen Geist auf, und er geht dahin. Und wo ist er? Dort im Frühling kommt er nicht wieder hervor, er sah die Natur. Nun, dort, die wir die Heiden haben, all die Dinge, die sie lehren, dass so unstabil ist. Dann kommen wir, Hiob, er hat es beobachtet, und Gott sandte Eliud zu ihm und sagte ihm, genau was geschehen würde. Seht, schaut, was geschehen ist. Er sagt, du hast die Blume beobachtet. Mit anderen Worten, die Blume sündigte nicht, und deshalb kommt sie ihm früher wieder vor. Die Bäume gehen hinweg, ein neuer Baum kommt an seiner Stelle, aber der Mensch liegt und gibt den Geist auf, er verrottet. Wo ist er? Oh, dass du mich im Grabe verbirgst, bis dein Zorn vorüber ist. Und Eliud erklärt es. Er sagt, ich weiß, du hast gesündigt, jeder Mensch sündigt, alle haben gesündigt, aber es kommt einer, ein Gerechter. Er kann stehen in dem Riss zwischen dem sündigen Menschen und dem heiligen Gott, und er legt seine Hände auf beide und macht den Weg, bereitet den Weg. Hier war ein Prophet, er fasste die Vision durch das Wasser und besprengtes Blutes, des Sprengens der Wasser der Trennung war auf ihm, als er hörte, wie das Wort von Eloi kam. Und es ergriff in seinem Herzen, er war ein Prophet, er stand auf, der Donner kam hervor, der Blitz war über dem Himmel, der Prophet kam in den Geist. Das ist der einzige Weise, wie die Gemeinde je die Vision dessen ergreifen kann, was sie tun sollen. Wenn sie den Geist ergreifen, was wir heute brauchen, ist eine gute altertümliche Erweckung wiederum. Ihr geht zum Tanz, tretet mit euren Schuhen, tut die ungöttlichen Dinge. Dort die Mädchen über dem Haupt, schwenkt ihr sie Fernsehen und das zensiert werden sollte. Das stimmt. Und ihr macht alle Arten von Dummheit im Namen der Zivilisation und ihr geht zurück zum Heidentum. Das, was sie tun würden. Und ihr wisst, das ist die Wahrheit, das stimmt. Aber ihr denkt, es ist Zivilisation. Es ist die ein Zeichen nicht der Zivilisation. Es ist ein Zeichen von Vergänglichkeit anstelle von Zivilisation. Natürlich, die Menschen verschlechtern sich, die ganzen Menschen Dinge geschehen. Aber Hiob, er war in dem Geist, er ergriff die Vision, dass ein Gerechter kommt. Und er schüttelte sich selbst dann auf und sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und am letzten Tag wird er auf der Erde stehen und auch wenn die Würmer meinen Leib zerstört haben, werde ich doch in meinem Fleisch Gott schauen, den ich selbst sehen werde. Meine Augen werden ihn sehen, nicht jemand anders. Wir brachten nichts in die Welt und wir nehmen nichts hinaus. Oh, wie Gott diesen Menschen bewässert hat. Er sah das Kommen des Herrn Jesus und erkannte es. Warum? Er stand fest auf dem vergossenen Blut des unschuldigen Opfers. Und er wusste, dass nichts Gutes in ihm war, aber er wusste, an wen er geglaubt hat. Paulus sagte, ich weiß, an wen ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mich halten kann bis zu diesem Tag. Und dort ist ein großer Kanal für jeden Einzelnen von uns. Ein großer, dunkler Kanal hängt dort. Und jedes Mal, wenn euer Herz schlägt, dann kommt ihr ihm einen Schritt näher. Und jederzeit. Und dann kommen wir zum letzten Schlag. Da müssen wir dort hineingehen. Ein Ort genannt Tod. Er steht vor jedem Sterblichen. Ich muss da hingehen. Ich weiß nicht, wann mein letzter Schlag sein wird. Aber wenn es kommt, möchte ich dieses tun. Ich möchte gehen, indem ich dies weiß. Ich kenne ihn in der Kraft seiner Auferstehung. Und wenn er mich von den Toten ruft, werde ich hinausgerufen werden. Vor einiger Zeit kam mein Versicherungsvertreter zu mir nach Hause, nichts gegen die Versicherungen. Er sagte, Billy, ich möchte dir eine Versicherungspolice verkaufen. Ich sagte, ich habe schon Sicherheit. Und ich meinte nicht irdische Versicherung. Er sagte, was für eine Versicherung? Ich sagte, ich habe schon eine Sicherheit. Ich sagte, gepriesene Versicherung, Jesus ist mein. Oh, welche Herrlichkeit. Ein Erbe der Erlösung, erkauft durch Gott, geboren aus seinem Geist, gewaschen sein Blut. Er sagte, Billy, das ist in Ordnung. Das erkenne das, aber das ist gut. Aber er sagte, Billy, nun, aber er sagt, Billy, das ist in Ordnung, aber das wird doch nicht genügen, um hier deine Beerdigung, um hier dich zum Friedhof hinzubringen. Er sagte, aber Bruder, das wird mich vom Friedhof wieder hinausnehmen. Und über das andere mache ich mir keine Sorgen. Es macht mir keine Sorgen. Ich bin nur besorgt darüber, wie ich dort wieder hinauskomme. Das ist die Hauptsache. Ich werde da schon irgendwie hinkommen, aber wie komme ich dort hinaus ohne diese gepriesene Versicherung? Jesus gab die Verheißung. Ich glaube das von ganzem Herzen. Lass unsere Kamera schließen. Im Moment hier umdrehen. Lass nach Eden gehen. Ich sehe die kleine Eva, wie sie steht. Picture there that some Grecian artist had painted of the creation. It was an impediment to Christianity. There stood Eve, the harmless looking beast you ever seen. Nun, vor einiger Zeit stand ich dort auf dem Marshügel in Athen und ich sah mir ein Bild an, das ein griechischer Künstler gemalt hatte von der Schöpfung. Und es war eine Beleidigung für das Christentum. Dort stand Eva, das schrecklich aussehendste Biest, das ihr je hättet sehen können. Oh mein. Ich habe nie so eine Person gesehen, die aussah wie Eva. Und Adam hatte Haare aus seiner Nase heraus und er sah aus wie ein prähistorischer Riese. Sowas gibt es überhaupt nicht. Jeder, der sowas tut, hat einen verwirrten Verstand. Sie kennen Gott nicht. Eva war die schönste Frau, die auf Erden war. Sie war Gottes perfekter Gedanke einer Frau. Und Adam war der perfekteste Mann, der je lebte. Als er kundgetan wurde in Christo, hat er es bewiesen. Dort stand er, ich kann Adam sehen, groß, männliche Schultern, Muskeln in seinen Beinen und sein Haar an seinem Nacken. Ich kann Eva sehen, schön, ihr langes blondes Haar hängt herab und ihre Augen so blau wie der Himmel und sie leuchten wie die Sterne. Sie brauchte keine... Sie brauchte keine Schminke benutzen, um sie schön zu machen. Nein, auf keinen Fall. Sie wurde geschaffen nach Gottes Bild. Schön, niemals um zu sterben, nie alt zu werden, nie zu verwelken und ein Leuchten, das nie aus ihren Augen ausgeht. Sie war um schön sein Thema. Auch Adam, sein Haar würde nie grau, keine Verschlechterung bei ihm. Er ging vollkommen mit Freundschaft und Gemeinschaft in dem Vater. Was für ein schönes Bild. Dann, als die Sünde hineinkam und Gott sah, dass sie gesündigt hatten, bevor er selbst das Gericht aussprechen konnte, musste er gehen, ein unschuldiges Lamm töten und ihnen die Haut zurückgeben, um sich zu bedecken. Er musste einen Ersatztod bringen, damit der Anbeter zu ihm kommen konnte. Adam und Eva standen in seiner Gegenwart. Ich kann sehen, die kleine Eva und jetzt die schönen Augen. Nachdem die Sünde war, haben die Tränen sie gefüllt und liefen die Wangen runter. Ich kann Adam sehen mit seinen starken Augen, wie er schaute dort am Abend. Der Wind wehte dort, wo die Tiere ihm gehorchten und die Wellen, alles gehorcht ihm, alles musste ihm gehorchen. Er hatte volle Herrschaft über alles auf Erden und er kannte, dass er die Gemeinschaft mit Gott verloren hatte. Tränen zeigten, dass er jetzt sterblich war. Sie gingen von seinem Gesicht hinunter und liefen in seine Brust und tropften auf Evas Kopf. Nun, und ich kann sehen, wie Eva hinaufschaut und sagt, Adam, ich bin daran schuld, mein Liebling. Nun, Adam wurde nicht verführt. Nein, auf keinen Fall. Adam wurde nicht verführt. Adam wusste genau, was er tat, aber Eva wurde verführt. Und Adam ging nicht hinaus, weil er übertreten hatte. Er hatte es nicht, er war nicht verführt, er tat es. Nun, Adam, er wurde nicht verführt, er ging nicht aus dem Paradies hinaus, weil er verführt wurde, sondern er ging hinaus, weil er seine Frau so sehr liebte, dass er mit ihr zusammenging. Oh, was für ein herrlich schöner Typ auf Christus, der keine Sünde kannte, aber er ging zur Hölle und nahm unseren Platz ein, um sein Weib zu erlösen. Die Gemeinde, nun, werd nicht verwirrt darin, fass nicht falsch auf. Adam wurde nicht verführt, Timotheus 3, er war nicht verführt, aber Eva wurde verführt und war in Übertretung. Das stimmt, Adam ging mit ihr, um bei ihr zu sein. Und Christus kam vom Himmel herab, der unsterbliche Gott wurde Fleisch, wohnte unter uns, um einer von uns zu sein und als Sünder auf Golgatha zu sterben, um uns wiederum zurück zu erlösen zur Gemeinschaft Gottes. Eine schöne Geschichte. Er braucht es nicht tun, aber er tat es, denn er liebte seine Gemeinde, die verlorene Menschheit. Ich kann sehen, wie sich von Gott abwenden. Wie Adam hinweggeht und Eva, sein Arm um Eva rum, sie gingen durch den Garten Eden und der große Gott Jehova stand dort. Ich kann sehen, die endlose Ewigkeit. Vor einiger Zeit hatte ich das Vorrecht, durch dieses Fernrohr zu sehen, dort unten Mount Wilson. Ich konnte 120 Millionen Lichtjahre fernsehen und dahinter ist immer noch Weltraum. Und ich fragte mich, wie endlos ist die Ewigkeit und doch Gott, der den alle Weltraum und die Ewigkeit bedeckt. Ich kann ihn sehen, hinabgebracht auf die fünf kleinen Buchstaben, L-I-E-B-E, Liebe. Er konnte es nicht ertragen, zu sehen, wie seine Kinder weggewandt wurden, um Herumtrizieher zu sein, die nur herumtreiben und keiner, der für sie sorgt. Und jetzt sehe ich ihn, indem er durch seine königliche Gnade, nun, wenn Gott einen Bund mit den Menschen schließt, dann wird der Mensch es jedes Mal brechen. Er tat es immer, aber Gott macht einen Bund mit sich selbst. Er sagte, ich werde Feindschaft setzen. Er hat einen Erlöser verheißen zwischen ihrem Samen und dem Samen Satans. Und schaut, 4000 Jahre sind vergangen und immer war der Schatten des Blutes durch das Opfern von Schafen und Böcken. Und es hat die Sünde nicht weggenommen, nur bedeckt. Aber 4000 Jahre später, lasst uns das Bild da nehmen, 4000 Jahre später, lasst heute öffnen, wir sind in Palästina, in Jerusalem. Ihr hört das schrecklichste Krach draußen, was ist es? Oh, es ist der Pöbel. Manche so, manche so. Was ist es? Dort kommt der große Hohepriester, der Turban auf seinem Kopf. Hier kommt der andere Priester. Weg mit diesem, weg mit diesem. Ich höre eine kleine Frau, genannt Magdalena, läuft vor ihm und sagt, was hat er denn getan? Nichts außer eure Kranken geheilt und Gutes getan. Wessen beschuldigt ihr ihn? Wie könnt ihr ihn verdammen? Er hat nichts getan. Jemand schlägt sie und sagt, würdet ihr der Frau glauben, anstelle unserem Priester? Hat sie weggedrängt aus dem Weg. Ich höre, wie jemand zieht und ich schaue und dort kommt das altraue Kreuz und es wird gezogen über die Pflastersteine. Ich sehe das Fleisch auf seinen Schultern, während er es zieht mit Dornenkronen über seinem Gesicht und das Blut und der Speichel des Spotts hängt ihm im Gesicht und ich sehe die Striemen und sie werden ihn ausziehen in ein paar Minuten und haben diese Robe über ihn gelegt. Und sie haben es gemacht ohne. Und hier geht er, blutet. Und er lässt eine blutige Fußspur zurück. Und den einzigen Ort, wo Gott je einen Sünder anerkennen wird, ist, wenn er kommt durch die Fußspuren des Herrn Jesus, durch das vergossene Blut. Hier geht er die Straße hinab und zieht sein Kreuz und den Hügel geht hinauf. Und dort fällt er. Und Simon von Kyrene, ein farbiger Mann, kommt und hilft ihm, es zu tragen. Seht, schaut auf seinen Rücken, schaut die weiße Robe, die er auf den Schultern hat. Ich sehe die kleinen roten Tupfen auf seiner Robe. Was ist es? Während er sich den Hügel aufbewegt, werden diese Flecken größer und größer und größer. Und dann sehe ich, sind sie alle in einem großen, blutigen Flecken. Und ich höre etwas gehen. Was ist es? Es ist der zweite Adam, der ohne Sünde, er kommt, um die Sünde wegzunehmen, kommt uns zu erlösen von dem, was der erste Adam tat, uns zurück zu erlösen zur Gemeinschaft durch das Vergießen seines eigenen Blutes. Er geht den Hügeln auf, der Tod schlägt an ihm. Habt ihr eine Biene gesehen, die sticht? Bienen haben Stacheln, aber wenn sie dich je sticht, einmal, dann ist es für immer für diese Biene zu Ende. Wenn er wegfliegt, lässt er den Stachel zurück, er kann nicht mehr stechen. Und die Biene des Todes, die den Menschen in der Gefängnis gehalten hat, 4000 Jahre unter Furcht, hat ihn gestochen. Er war fast, oder flog um ihn herum, er war im Begriff, gestochen zu werden. Aber diese Biene hat ihren Stachel dort versenkt und dann, als er ging, war der Stachel rausgezogen. Und heute kann jeder Gläubige direkt in das Angesicht des Todes gehen und sagen, O Tod, wo ist dein Stachel? Und Grab, wo ist dein Sieg? Aber dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch den Herrn Jesus Christus. Der Tod hat keinen Stachel mehr für den Gläubigen. Nein, er geht direkt in die Gegenwart Gottes. Ich war dort in dem Gebäude, in der kleinen Kammer, dort, wo sie das Haupt von Paulus abschnitten. Ich war dort vor ein paar Jahren und sie haben ihn dort in den Abwasserkanal geworfen. Aber sie haben niemals die große Kraft Gottes auswaschen können. Der stand dort, schrieb wie Briefe. Ich konnte nicht dagegen tun, mein Herz zitterte. Und dort, wo Petrus beerdigt wurde, und ich war dort, wo sie sagten, dass Petrus darin beerdigt wäre. Oh, das ist doch nur ein Abfall. Aber dort an dem Platz, wo Paulus enthauptet wurde, dort, wo ich war, und sie sagten, in Ordnung, Paulus, jetzt bist du am Ende deines Weges angekommen. Er sagte, O Tod, wo ist dein Stachel? Und sie sagten, das Grab wartet auf dich. Und er sagte, aber Grab, wo ist dein Sieg? Aber dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich habe den guten Kampf gekämpft und den Lauf beendet und den Glauben gehalten. Nun wartet auf mich die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird an diesem Tag, nicht nur mir, aber allen denen, die seine Erscheinung lieb haben. Woher wusste er es? Er folgte diesen blutigen Fußspuren. Selbst ein Mörder, ein Verfolger der Gemeinde, er ging als religiöser Mann, hat alles verleugnet, was er je getan hatte. Und hat all seine eigene Gerechtigkeit zur Seite geworfen, wie diese und fiel am Kreuz und erkannte das Blut Jesu Christi an, den einzig richtigen Weg. für Sünder, um Gott zu kommen. Und dort wurde er versöhnt mit Gott durch Glauben. Und Gott gab ihm den Heiligen Geist, als er ihn dort taufte, am Fluss in Damaskus. Er ging nach Ägypten 3 Jahre und kam zurück und predigte den Glauben, den er einmal eingesperrt hatte. Warum? Er kam durch Gottes vorbereiteten Weg. Heute Abend, Freunde, ist ein Weg für euch bereitet, ein Weg für diese kranken Menschen, die hier sitzen. Nun, Mitglieder von der Bruder, Gemeinde meines Bruders, viele, für die wir gebetet haben, ich kenne sie nicht, ich kann es auch nicht sagen, aber es ist ein Weg für euch, für eure Krankheit, ein Weg für euch Sünder, für euch zurückgefallenen Lauwarmen, da ist ein Weg bereitet und das ist das Blut Jesu Christi, das uns in volle Gemeinschaft mit Gott bringt und ihr sprecht über eine altertümliche Erweckung, die ausbricht in dieser Stadt. Ihr werdet eine wahre Erweckung haben, wenn ihr das nur erkennen könnt, dass alles, was ihr Not habt, es ist alles erledigt in Golgatha. Erlösung ist zu Ende gekommen, erledigt. Die Versöhnung wurde vollendet, die göttliche Heilung vollendet. Alles, was ihr braucht auf der Reise dieser Erde, wurde vollendet auf Golgatha. Aber habt ihr genug Glauben, dahin zu gehen, in das Angesicht Golgathas und zu sagen, Vater, ich bitte dich jetzt in Jesu Namen für meine Seele oder was immer es ist, und erkennen, dass Gott es verheißen hat, euch zu geben, was immer verheißen hat. Bitte den Vater irgendwas in meinem Namen, ich werde es tun. Und das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Einer mit dem anderen, lasst uns beten. Unser himmlischer Vater, wir kommen zum Ende dieser paar Bemerkungen heute Abend an dieser Plattform, in diesem Schulauditorium. Oh Gott, ich denke an Paulus, der das gleiche Evangelium predigte vom Blut Jesu Christi, bis ein Junge fiel und sich tötete, er legte sein Leib über ihn, er kam zum Leben zurück. Oh Gott, du bist der Gott der Propheten, du bist nicht taub, noch bist du blind, noch bist du ohne Verständnis. Du kennst jedes Herz, jede Bewegung. Du sagtest, du weißt, wenn der Sperling fällt in die Straße, keiner könnte fallen, ohne dass der Vater es weiß. Und Gott, die heute Abend sind junge Männer, Frauen, alte Männer, Frauen, ich kenne sie nicht, aber ohne dass sie durch Gott kommen, durch dieses vergossene Blut auf Golgatha und dieses Erkennen, wiedergeboren werden durch den Geist Gottes, sind sie verloren. Das Morgen mag nie kommen, die Sonne mag sich niemals mehr erheben, dies mag die letzte Nacht sein, dies mag das letzte Mal sein, wenn es so ist, Vater, du kennst die Herzen der Menschen, ich bete, dass du diese Person erkennen lässt, dass er steht in der Gegenwart des Kreuzes von Golgatha und das Opfer hängt dort für ihn, Jesus Christus, der Sohn Gottes, gewähre es, Vater, während wir die Häupter beugen, die Augen geschlossen, frage ich mich heute Abend, während wir im Gebäude sind, wenn eine Person hier heute Abend wäre, die Gott fremd ist und würde nicht zu mir sagen als Prediger, aber zu Jesus, eurem Schöpfer, und die Hände hebt und sagt, Gott sei mir gnädig, gedenke meinem Gebet, Bruder Branham, in diesem Gottesdienst, dass Gott mir die Erfahrung gibt, von der du sprichst heute Abend, würdet ihr die Hand erheben, ist irgendeine Person im Gebäude. Wenn ihr Methodist seid, Presbyterianer, Pfingster, was immer ihr seid, wenn ihr nicht genug Blut habt, es liegt an euch, wollt ihr die Hand erheben und sagen, bete für mich, Bruder Branham, ich bin jetzt hier und erhebe meine Hand zu meinem mächtigen Gott, dass ich wirklich wiedergeboren sein will und in Gemeinschaft mit Gott kommen will. Ich habe mich immer gefragt, warum meine Gebete nicht beantwortet werden, warum ich nirgendwo gelangen konnte, warum ich halb lebte, oben, unten, hin und her. Ich saß, konnte nirgendwo hinkommen. Ich betete, aber Gott beantwortet meine Gebete nicht. Was war los? Vielleicht bist du außer Gemeinschaft. Jesus sagte, bitte den Vater etwas in meinem Namen, ich werde es tun. Er sagte, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, bittet, worum ihr wollt. Er, der meine Worte hört und glaubt an den, der mich gesandt hat, ein ewiges Leben und soll nicht in die Verdammnis kommen, niemals mehr verdammt werden, aber ist vom Tod ins Leben hinübergetreten. Erkennt ihr es heute Abend, dass ihr in dem Ort sein wollt und ihr möchtet eure Gedenken im Gedacht werden einem Wort des Gebetes, während wir schließen, hebt die Hand. Gott segne dich, Gott segne dich. Das ist gut. Erkennt ihr es, Gott segne dich. Das ist fein. Habt die halt die Häupter gebeugt, hebt die Hände. Jemand auf der Empore, hebt die Hand und sagt, Bruder Branham, ich lebe nicht ein richtiges Leben, ich weiß es. Ich möchte es. Du hast ein ehrliches Herz, Schwester. Schau, stirb doch nicht in dem Zustand, bist Liebling. Wenn du so stirbst, bist du verloren. Nun ist der Tag der Erlösung. Dies ist die Zeit. Ihr sagt, ich bin Gemeinden beigetreten, alles getan, Bruder Branham, aber immer kann ich noch nicht die Gemeinschaft bekommen, die ich will. Ich scheine einfach nicht, wenn ich auf meinen Knien bin und Jesus steht dort, ich liebe ihn, er spricht zu mir. Wenn ich ihm etwas bitte, dreht er sich um und tut es für mich. Ich wünschte, ich hätte dieses Leben. Ich wünschte, ich könnte so nahe beim Leben. Ich möchte dies tun, Bruder Branham, ich hebe meine Hand Gott gegenüber und er sieht mich. Und er bringt mich in die Gemeinschaft, 4 oder 5 Hände, jemand anders noch, und sagt, ich auch, Bruder Branham, möchte, dass du mehr an der Gedenken im Schlussgebet, und Gott will euch in die Gemeinschaft bringen. Ist dort einer, der zurückgefallen ist, der sagt, oh Gott, sei mir gnädig, ich möchte zurückkommen zur Gemeinde, ich möchte zurückkommen zu Gott, das Leben leben, das ich einmal lebte, ich bin jetzt ferne von Gott. Ich sprach zu einer alten Frau vor ein paar Tagen, das arme Ding, sie war ein Mitglied in einer feinen Gemeinde. Die Frau wusste nicht, wer es war. Sie stand und fluchte dort. Ich sagte, Frau, schäme dich. Sie schaute mich an. Ich hatte alte Overalls an. Ich sagte, ich war ein Prediger. Sie schaute mich an und lachte mich aus. Ich sagte, du solltest mich doch kennen. Ich sagte, ich bin Bruder Branham. Sie fing an zu weinen. Sie hat ihre Hände in meine gelegt. Ich sagte, Bruder Branham, ich schäme mich so. Ich war einmal eine Christin, aber ich bin weggewandert. Oh, bete für mich, dass Gott mich wieder zu einer Christin macht. Ich sage sicherlich, Schwester, jetzt beten wir dafür. Möchtet ihr das tun? Nun, Gott, sei mir gnädig. Würde ich die Hand heben, denn ich bin von Gott weggegangen. Wer ist hier nicht wiedergeboren? Ihr geht zur Gemeinde, ihr seid nicht wiedergeboren. Denke meiner Bruder Branham, denn ich bin noch nicht wiedergeboren. Ich habe den Heiligen Geist nicht, ich gehe zur Gemeinde. Aber wenn es zu dieser engen Gemeinschaft mit Gott kommt, die habe ich nicht. Ich brauche wiedergeboren zu sein. Aber ich gehe zur Gemeinde. Ich möchte, dass du für mich betest. Wollt ihr die Hand erheben? Jetzt, Freunde, ich kenne euch nicht, aber Gott kennt euch, sieht euch, eine kleine Menge hier, ein paar hundert Leute, die hier sitzen. Es wird nicht lange dauern, dass Menschen, Frauen, die hier sind, das Haar ist grau, die Natur beweist, dass ihr nicht lange hier sein wird. Ihr wisst das mit aller Ernsthaftigkeit, das stimmt. Und schaut, hier sind junge Menschen, die noch vor euch sterben werden. Schaut, kleine Babys. Sie brachten mir eins mit Leukämie und mit Kinderlähmung. Ihr wisst nicht, wann ihr geht. Der Tod hat kein Ansehen der Person. Wenn ihr nicht völlig mit Gott in Ordnung seid, bevor diesen, lasst die Hände erheben, sagt Gott, gedenke meiner, ich bedarf deiner, in Ordnung. Nun, haltet die Häupter gebeugt. 5 Hände gingen hoch. Nun, unser freundlicher himmlischer Vater, wir erkennen, dass wir sterbliche Menschen sind. Es sind nicht viel, das wir tun können. Wir sind sterblich, nur Menschen. Aber du bist Gott, du kannst das Übernatürliche tun. Du hast die großen Kräfte, Herr. Du hast alles unter deiner Kontrolle. Nun, diese Menschen kommen hier durch den Schnee, um hier zu sitzen und die Geschichte hören, die einfache Geschichte des Kreuzes und Gottes Vorbereitung, um sie zurückzubringen und sie zu Söhnen Gottes zu machen. Sie kommen mit Aufrichtigkeit in ihrem Herzen und sie sind hier im Gebäude versammelt. Ich bete für die, die den Mut hatten, die Hand zu heben. Ich weiß noch, meine Herr, dass viele sind, die Hand hätten heben sollen, und ich bete, dass die Gnade Jesu Christi da ist, dass keiner von ihnen verloren ist, die heute Abend hier sitzen. Möge sie von dieser Stunde an ihrem Herzen eine Entscheidung treffen und dort das Blut Jesu Christi, das dort gemacht ist, genügen, um sich zu sorgen für alle ihre Sünden. Ich bitte, dass du es gewährst heute Abend, und mögen sie in enge Gemeinschaft mit dir kommen, dass du sie anerkennst als deine Söhne und Töchter und das Siegel des Heiligen Geistes auf ihr Herzen küssen wirst, bis deine göttliche Liebe ihre Herzen ergreift und die weltlichen Sachen des Schmutz und Teufel besessenen Dingen, die wir auf Erden haben, und sie geben die himmlischen Dinge, welcher bald kommt, der Tag des Herrn. Dass ihre göttliche Liebe in die Herzen kommt, dass die göttliche Liebe aus ihren Herzen hinausdrängen wird, all die weltlichen Dinge, diesen Schmutz und die teufelbesessenen Dinge, die wir auf Erden haben, und die himmlischen Dinge hineintun. Denn bald kommt der Tag der Menschen, wo das Kommen ist des Tages des Herrn. Gewähre es, Vater, wir beten dies in Jesu Namen und nun mit euren Herrn Häuptern gebeugt. Wenn jemand hier ist, dessen gedacht werden möchte im Gebet für eure Krankheit, würde ihr die Hände erheben. Einer, zwei, drei, vier Hände. Lass die Häupter beugen, himmlischer Vater, wir beten im Namen des Herrn Jesus für diese Menschen, die krank und bedürftig sind. O Gott, gewähre, dass bevor diese drei Versammlungen schließen werden, dass hier nicht mehr eine schwache Person in unserer Mitte ist. Mögen sie breit den Lobpreis Gottes erklingen lassen, die Straßen abgehen und sehen, wie die Ärzte ihn entlassen und sagen, es gibt, brauchst nicht mehr kommen, etwas ist geschehen. Gewähre es, du hast ein völlig genügendes Programm, ja, dein Blut ist genügend heute Abend, jeden zu heilen. Und ich bete, dass du es gewährst, dass deine Gnade auf ihnen ruht, auf jedem Einzelnen. Ich bete dies in Jesu Christi Namen. Amen. Während wir die Häupter erheben und der Pianist kommt, Bruder, bitte, wie viele lieben den Herrn Jesus? Lass mich sehen, wer die Hand erhebt. Habt ihr je dieses alte Lied gesungen, ich liebe ihn? Schwester, ich kann nicht singen, aber lass uns versuchen zu singen, ich liebe ihn.
Shake hands with your neighbor. Say, God bless you. Somebody said me to
love him because he first loved me. And purchased my salvation on Calvary's tree.
How are your hands up in the air?
I'll
bow your head, close your eyes, be in prayer. All right, God, I want you to come in.